herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, ich bin Wolfgang König und wie immer an meiner Seite mein Kollege und Mitstreiter Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Ja, und heute soll es mal ganz anders gehen. Wir wollen es mal persönlich machen. Wir wollen mal die Geschichte hinter der Spexa und auch hinter dem Business Health Index erzählen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit von unserer Geschichte, woher wir kommen, wer wir sind und was uns auch letztendlich angetrieben hat. Und dann versteht man vielleicht auch viel besser, was der BHI bewirkt und bewirken soll.
Ja? Ja, wir haben uns mal darauf verständigt, dass wir 25 Jahre zurückblicken. Wir könnten ja noch ein paar Jahre weiter zurückblicken, aber wenn wir mal mit dem Jahr 2000 anfangen bis 2025, das passt doch eigentlich ganz gut, ne? So ein bisschen Jubiläum hier heute. Und ja, ich würde einfach mal starten, Marc. Also bei mir, wenn ich an 2000 denke, da bin ich ins Studium gegangen, habe Sport studiert auf Lehramt, habe sofort mein Faible für Sportpsychologie entdeckt, was mich heute auch wieder positiv einholt, was ich sehr spannend fand immer schon. Und den Leistungssport, den ich zuvor ausgeübt habe, im Prinzip da dann so ins Berufliche so langsam überführt habe. So, ne? Kombiniert also auf Lehramt, pädagogische Ausbildung, so Studium. Das war so die Zeit 2000, wo das losging. Wenn wir da mal anfangen, wie war es denn bei dir 2000?
2000, da war ich schon mitten in meinem Unternehmer oder Manager oder wie auch immer möchte leben. Bei Bertelsmann noch in Paris damals, nachdem ich im Vorfeld schon ganz andere Wege gegangen war, im Musikbereich gestartet bin, studiert habe, Dirigent bin, Filmmusiken geschrieben habe während meines Studiums, wo wir auch in Cannes bei den Filmfestspielen gelandet sind und dann ja nochmal das Thema Wirtschaftswissenschaften bei Sciences Po dort draufgelegt habe und so eben mit dieser Kombination am Ende in Gütersloh gelandet bin, beim Bertelsmann, tolle Zeit, großartiges Unternehmen und dann sehr früh auch schon größere Unternehmen dort leiten durfte, wie France Loisir und andere Tochtergruppen.
Das war Anfang der 2000er.
Anfang der 2000er, genau.
Ja. Das ist ja witzig, jetzt wo wir uns ja schon ein paar Jahre kennen, die Berührungspunkte, die du jetzt zu dem Thema heute hast und ich heute zu dem Thema haben, können ja fast unterschiedlicher nicht sein. Ne? Du kommst aus dem Musikbereich, ich komme aus dem Sportbereich, aber interessanterweise gibt es da sehr spannende Zusammenhänge, beziehungsweise auch Berührungspunkte zu dem Thema, was wir heute haben.
Ne? Also ich glaube, beides hat vor allem eins ganz deutlich, den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Leistung.
Ja, ne? Ja, das ist wirklich so.
Ich glaube, das nehmen wir beide mit aus unserer Zeit da.
Ja. Also aus dem Leistungssport kann man es relativ einfach erläutern. Wir hatten ja auch das in der Folge letztens mit Hans-Peter, der das auch nochmal aus Mannschaftssport, Leistungssportsicht, finde ich, sehr schön beschrieben hat. Dass als Team kannst du nur erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn man ein gutes Umfeld hat und so weiter. Ich kenne das aus dem Leistungssport als Eisensportler, auch als Mannschaftssportler, beides. Gesundheit und Leistung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? So als wenn es so aus Musikbereich kommt, wie würdest du das beschreiben? Wie würdest du da so den Zusammenhang sehen? Ich meine, auch da kann man nicht seine Leistung erbringen, wenn da Störfaktoren sind. Ne?
Nein, es ist auch immer eine sehr punktuelle, präzise Konzentration, die erforderlich ist. Und da muss eben auch mental, physisch, auch so im Gesamt alles passen, um da Höchstleistung zu bringen. Es ist wie im Spitzensport. Es sind dann sehr punktuelle, wirklich Höchstanforderungen, die dort gegeben sind. Und das habe ich am Ende auch in anderer Form dann in meiner Zeit als Führungskraft wieder erlebt, wie das zusammen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, überhaupt nicht mit dem gleichen Bewusstsein, wie ich es heute habe. Also da steckte ich viel mehr mit dem Kopf drin, mit dem Operativen. Diese Zusammenhänge waren mir damals noch nicht klar.
Ja, ich bin dann vielleicht mal, wenn wir ein paar Jahre weiter gucken. Ich habe dann 2006 meinen Abschluss gemacht, 2005, 2006 mein Examen gemacht und bin dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Ich war noch in der Schule, habe mein Referendariat gemacht, habe aber parallel mich selbstständig gemacht und ja, mein erstes Unternehmen gegründet damals. Das war ein Unternehmen, ich sag mal, damals war BGM ja noch gar kein Begriff, so richtig. Es gab hier und da ein paar Bücher und wir haben dann unsere Unternehmung so aufgebaut, weil ich auch interessante Mentoren damals hatte aus Umwelt- und Energiemanagement, die mit uns gemeinsam sofort diese Thematik, ich sag mal, nicht so klassisch, wir machen mal hier eine Maßnahme. Es kam ja sehr viel aus der Prävention, aus der Gesundheitsförderung dann auch an die Unternehmen herangetreten, weil man all das, was man sonst so für Menschen angeboten hatte, Kurse, Trainings, Beratungen und sonstige Dinge, hat man dann auch vor 20 Jahren schon versucht, an die Unternehmen zu bringen. Aber das dann nicht als Einzelmaßnahme zu verpacken, sondern sofort in eine gewisse Systematik, also in ein System hineinzubringen. Und deswegen war es damals schon sehr spannend, erstmal ein interdisziplinäres Team aufzubauen, was untereinander im Team bei uns gearbeitet hat, aber was den Unternehmen dementsprechend auch schon Lösungen angeboten hatte, die, wo es egal war, wie eigentlich der Bedarf war, man konnte dann dementsprechend handeln. Aber wichtig war eine vernünftige Analyse, eine vernünftige Vorbereitung, Kennzahlen auch damals schon. Ne, so. Und da weiß ich noch, wie stiefmütterlich das Thema damals behandelt wurde. Und dass es auch ein paar Themen gab, wo man gesagt hat, boah, lass uns das bitte nicht anfassen. Also so Kommunikation, Führungsverhalten, nein, auf keinen Fall. Das durfte auch in keiner Befragung auftauchen damals. Ich weiß nicht. Also so haben wir uns als Berater auch ganz oft gefühlt, gesagt so, naja, wenn wir wirklich mal ran wollen an die Materie, dann müssen wir uns schon auch mit den Themen beschäftigen, beziehungsweise ihr als Unternehmen. Und dann saß ich ja Menschen wie dir gegenüber, die dann so geguckt haben, wie du heute ja auch nicht guckst mehr, aber die dann gesagt haben, Moment mal, ich dachte, ihr macht hier ein bisschen Gesundheit.
Ja, das ist sehr spannend. Wenn du quasi dein junges Unternehmen aufgebaut hast, haben wir um das Überleben eines alten Unternehmens oder älteren Unternehmens gekämpft. Das war die Zeit 2005, 2006 bis 2008, 2009. Karstadt Quelle, das war dann ein Existenzkampf auch im Wesentlichen. Da ging es um alles, wo ich da als Vorstand war mit über 20.000 Mitarbeitern in der Verantwortung. Und da konnte ich eben tatsächlich erleben, wie stark dann so eine Krisensituation alle beansprucht. Ich habe da das Thema Gesundheit, BGM, schon am Rande mit. Das Stichwort Human Capital Management kam damals auf. Ich weiß, wie mein damaliger Personalvorstand dieses Thema in die Runde brachte und dort vorangehen wollte. Wir haben da auch Dinge gemacht, aber ich habe es auch ehrlicherweise damals nicht wirklich durchdrungen. Es hatte mir auch keiner so richtig zeigen können, was es, wo genau der Handlungsbedarf ist, wo der Druck ist und was es bringt. Und dann ist es ja doch wie so oft, dann sind es die operativen Themen, die einen da von morgens bis abends auf dem Schreibtisch beschäftigen, die haben dann vor und dann kommt ein solches Thema eben doch immer so ein bisschen, fällt hinten runter in der Phase und dann vernachlässigt macht man Dinge, die man heute anders machen würde. Ob sich da der Lauf dieser Unternehmenskonzerns dadurch geändert hätte, weiß ich jetzt nicht, wage ich jetzt nicht zu behaupten. Aber sicherlich für heute ganz interessante Lehren, die sich daraus ziehen lassen und für mich auch daraus letzten Endes haben ziehen lassen. Ja.
Würdest du sagen, jetzt so rückblickend, was gerade angesprochen, dass du da irgendwie Lehren draus gezogen hast oder auch aus der Zeit damals, aus der Krisenzeit, wo du sagen würdest,
naja, die Lehre ist im Ende, man soll nicht handeln, wenn es schon quasi zu spät ist. Eigentlich musst du mehr vorausschauen und eigentlich gar nicht erst in eine solche Situation kommen. Das sagt sich immer sehr leicht, also viel präventiver handeln. Und am Ende ist ja auch eine Organisation, ein Unternehmen, ist eine Leistungsgemeinschaft, die quasi ein Ergebnis bringt. Und wenn die Ergebnisse nicht so kommen, wie man das plant und wie man das vorhat, dann kann das viele externe Gründe haben, Preisschocks, Energiepreise oder strukturelle Veränderungen im Handel oder Digitalisierung. Aber es heißt auch schlichtweg nichts anderes, als dass eben die Organisation nicht leistungsfähig, leistungsbereit genug ist, um eben kreativ, innovativ, unternehmerisch, resilient genug zu sein, um sich eben trotz der externen Widrigkeiten zu behaupten und anzupassen. Und auch diese Anpassungsfähigkeit. Und gerade wenn es dann kritischer wird, dann kommt eher so manchmal so eine Schockstarre und eine Angst vor Veränderung. Also das sind ganz, ganz Urinstinkte, Urreflexe. Und da ist es gut, wenn man eigentlich, wie ein Sportler, wenn man trainiert ist in der Organisation, wenn man auf alle Schwierigkeiten vorbereitet ist um dann eben solche Krisen auch zu überstehen oder Hindernisse zu umschiffen.
Jetzt bist du ja irgendwann, hast du Abstand genommen, ich sag mal, von dieser Fremdbestimmung, großen Unternehmungen zu leiten, und hast dich dann ja dazu entschieden, irgendwann die Campus Naturalis weiterzuführen.
Ja, habe ich dann von sehr großen Themen, die doch sehr hohe Fremdbestimmung hatten, Themen gewidmet, die so gut wie hoffentlich keine Fremdbestimmung hatten, im Nachhaltigkeitsbereich, im Gesundheitsbereich, mit sehr deutlich kleineren Unternehmen, Hess Natur, ein solches Unternehmen, in der nachhaltigen und sozial fair produzierten Mode in dem Bereich.
Wann war das ungefähr?
Das war so von 2010 bis 2016 etwa, 6 Jahre. Dann nach einer großen 4-monatigen Amerika-Reise mit der Familie, den 4 Kindern, eben ganz neu gestartet mit der Übernahme der Campus Naturalis Akademie, also hier wirklich im Gesundheitsbereich, Schwerpunkt Psychotherapie, Psychis, Stress, Burnout. Und da bin ich dann doch zum ersten Mal sehr viel tiefer mit diesen Themen in Kontakt gekommen. Und daraus hat sich ja dann auch letzten Endes unser Treffen, unsere gemeinsame Akademie Kraftwerk entwickelt.
Mhm. Ja, genau, das ist ja so ein... Dass wir uns über die Akademien getroffen haben, war ja dann auch echt ein Zufall. Auch der Zeitpunkt war damals ja auch
ein Zufall. Ja gut, du hattest ja aus deiner Tätigkeit schon gesehen, es reicht nicht nur, die Unternehmen zu beraten. Man muss auch ein Stück weit weiterbilden, qualifizieren und dann die Akademie gegründet als Teil deines Unternehmens. Da kommt wahrscheinlich die pädagogischen Komponente deines Studiums wieder heraus.
Irgendwann hat es mich wieder so zurückgeführt, ne, zur Lehre. Ich muss sagen, da fühle ich mich auch nicht unwohl, ob es jetzt Erwachsenenbildung, Weiterbildung ist oder mit Jugendlichen und Kindern. Das ist im Prinzip, ja, ist ähnlich. Aber tatsächlich, was du ansprichst, ist, ich glaube, das erlebt jeder Berater, jeder Dienstleister, wenn man so sagen will, jeder Anbieter von Maßnahmen für Unternehmen. Du bist von außen, bist du nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage, Dinge zu verändern oder anzuschieben. Wenn sich wirklich Veränderungen ergeben sollen, dann muss es von innen kommen. Ganz unabhängig davon, dass natürlich die Unternehmen, wenn es Verantwortliche gibt in den Unternehmen, ihre Strukturen, ich sag mal auch ihre Pappenheimer, ihre Verantwortlichkeiten und so weiter viel besser kennen, was man als Berater, selbst wenn man tief mitarbeitet, auch nie so klar erfahren wird. Und deswegen gebraucht es Leute, die sich intern um diese Dinge in Anführungsstrichen kümmern. Naja, die sind irgendwie schon immer da gewesen, im Arbeitsschutz in größeren Unternehmen, sie sind auch im HR-Bereich und so weiter. Aber es fehlt auch häufig heute noch ein gewisses Verständnis. Ich will es mal gar nicht Kompetenz nennen oder Fachwissen nennen, auch das teilweise, aber ein gewisses Verständnis für diese Zusammenhänge, ein gewisses Verständnis für die Themen, vielleicht auch allgemeiner. Und zu Gesundheit, weil du es auch präventiv angesprochen hast, das zu verstehen, da anzusetzen. Im Arbeitsschutz tut sich da gerade sehr viel in den letzten Jahren. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, wenn wir schon Projekte machen und größere und langfristige Verträge auch machen, dann ist es immer ein wichtiger Baustein sein, diese Personen intern, mit denen man das gearbeitet hat, also die Verantwortlichen, Steuerungskreise, wie auch immer, dass man mit ihnen an den Themen arbeitet und dass man sie, wenn man so will, weiterqualifiziert. Und deswegen ist die Akademie entstanden, die Akademie Kraftwerk. Das war ein ganz wichtiges oder ein sehr wertvolles Baby damals aus unserer Beratungskompany heraus, das zu machen, weil das schon für viel mehr Nachhaltigkeit gesorgt hat. Und daraus ist entstanden wiederum, dass viele uns angefragt haben, ja, wir sind mit anderen Partnern, wir machen dies und jenes schon, wir wollen diese Kompetenzen bei uns aufbauen, also auch, dass wir extern dann eben angefangen sind, diese zu schulen und so weiter, auch mit Krankenkassen dann größere Projekte auch gemacht haben und so weiter. Also ja, und so ist es dann ja gekommen, ne?
Ja, da kommen wir auch schon zur Initialzündung der SPEXA und dem BAI. Da waren dann die beiden Akademien, auch Campus Akademie Kraftwerk, sehr viel enger in der Zusammenarbeit. Und da haben wir doch eine ganze Menge Menschen ausgebildet und haben dann ja gesehen, Mensch, die gehen gut ausgebildet in die Unternehmen zurück und irgendwie sind die dann trotzdem ein bisschen lost. Und dann weiß ich noch, wie wir abendelang auch hier mit Axel Heinemann, ehemaliger Boston Consulting Healthcare Spezialist, abendelang diskutiert haben, wieso. Es ist nun so evident, und wir haben ja auch die ganze weltweite Studienlage dazu noch angezogen, dass dieses Thema Gesundheit im weiteren Sinne ganz entscheidender Faktor auch für die wirtschaftlichen Kennzahlen, für die Leistung, für die Produktivität, für das Betriebsergebnis ist. Ja, aber letzten Endes wird es noch sehr stark ignoriert. Das BGM, wer als BGF betrachtet, Stichwort Obstkorb, Fitnessabo, Jobrad und ähnlichen. Woran liegt das? Und da war ja auch meine eigene Erfahrung ganz hilfreich, weil ich mir auch rückwirkend die Frage stellen musste, wieso habe ich an der Stelle nicht mehr gemacht? Und natürlich vor allem spannende Frage, was braucht's, um das zu verändern? Denn das wurde ja sehr schnell erkennbar, welche hohe Produktivitätsreserven da schlummern in den Unternehmen, wenn man es richtig anpackt. Dann sind wir am Ende sehr schnell darauf gekommen, es fehlt einfach ein ganz modernes, gutes Messinstrument, Diagnose-Tool, Management-System. Was heißt, wir sind eigentlich eher darauf gekommen, dass wir danach gesucht haben, auch für die Ausbildung, und dann festgestellt haben, also weder in Deutschland gibt es sowas, dann haben wir uns ja die anderen europäischen Länder angeschaut, da auch nichts gefunden, dann über den Teich analysiert und auch da nichts. Und da weiß ich noch genau, wie wir uns angeschaut haben, es kann doch eigentlich nicht sein, dass in einem so unglaublich entscheidenden Thema für eine wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens da nichts ist.
Wir haben ja schon gesehen, dass sich vieles entwickelte. Also vor allen Dingen Projektplanungsmanagement-Tools sich entwickelt haben. Ich sag mal, um besser einen bestimmten Prozess zum Beispiel zu steuern. Ich sag mal Stichwort BEM, ja, Eingliederungsmanagement, wirklich also diesen Prozess von A bis Z gut zu unterstützen und entsprechende Kennzahlen dann eben dort zu auch erheben, nämlich wie viele nehmen wann teil, um diese Dinge dann zu begleiten. Und das ist auch der Fokus gewesen, der bei allen eigentlich so im Vordergrund stand, ne? Also möglichst Apps zu erstellen, die ich sag mal eine klassische vorher sehr, also klassisch in dem Sinne vor Ort durchgeführte Leistung, die dann virtuell umgesetzt werden konnte. So, das hat sich ja seit Corona unglaublich beschleunigt. Sehr viele DIGA, also digitale Anwendungen im medizinischen Bereich, aber auch eben für die Präventionsthemen. Dann viele Systeme, die dies wiederum versammelt haben, also Anbieter, die sagen wir 500, jetzt 1000 oder noch mehr virtuelle meistens ja Angebote dann beherbergen, wo man auch wiederum Apps hat, aber auch ein Tool im Prinzip, ein Instrument, um dieses zu steuern. Aber all das ist ja der BAI und unser Gedanke nie gewesen, sondern unser Gedanke war ja immer im Prinzip, egal was am Ende an Maßnahmen gemacht wird, dass diese aber sehr konkret auch auf einer Datenbasis fußen, wo man sagen kann, das ist auch wirklich bedarfsgerecht. Das ist jetzt wirklich ergebnisorientiert und die Wirkung sollte gemessen werden, ob da jetzt Gesundheit überhaupt sich verbessert. Und wie soll das gehen? Gesundheit zu verbessern, wenn ich gar nicht weiß, wie der Zustand überhaupt ist. Und das war der Ansatzpunkt zu sagen, naja, da entwickelt sich viel, es gibt nichts in dem Bereich, es gibt kein Thermometer, es gibt kein Metermaß, es gibt keinen Standard. Und da haben wir uns rangewagt an etwas, was natürlich ultra komplex ist, auch Stichwort Präsentismus sichtbar zu machen zum Beispiel. Naja, wir haben es, würde ich sagen, mal gewagt und haben dann dementsprechend auch Experten zu Rande gezogen, weil wir gesagt haben, hey, wir sind zwei Akademien, wir sind zwar auch nicht die Blödsten, aber es gibt auch noch einige Experten und deswegen haben wir die Business Health Organization gegründet. Schon vom Beginn an haben Experten mit hinzugenommen, wo wir ja sehr, sehr glücklich und auch in gewisser Weise ein bisschen stolz drauf sind, dass wir sie so frühzeitig gewinnen konnten, weil sie nämlich auch wie wir an diese, ich sag mal, Vision geglaubt haben, zu sagen, ja, das gebraucht es und damit verändern wir eigentlich die ganze Sichtweise. Ne?
Ja, und ich glaube jetzt können wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben eine Sache gemacht, die sich heute als sehr, sehr im Nachhinein als sehr sinnvoll und zielführend erwiesen hat. Wir haben ja das vom Ende her begonnen, indem wir gesagt haben, was braucht es eigentlich alles, damit auf jeder Ebene hier das Thema richtig gut gemanagt werden kann, haben Dashboards gezeichnet, haben KPIs definiert, erstmal von Ziel und was man alles wirklich braucht und im Wesentlichen ja gesagt, man muss es sehr klar messen können, man muss die physischen, psychischen und sozialen Faktoren, Komponenten in der Interaktion, in der Korrelation verstehen können, man muss den Zusammenhang zur Arbeit als Ursächlichkeit der Beschwerden verstehen können, aber auch letzten Endes den Einfluss auf die Leistung, Stichwort Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und vor allem das große Thema, man muss es auch in wirtschaftliche Kennzahlen umrechnen können. Und nachdem das alles stand, das war der Teil, wo wir gesagt haben, komm, wenn wir das hinkriegen, dann ist es wirklich ein großer Wurf. Haben wir rückwärts gearbeitet und sagst, so, wie kriegen wir die Daten dazu hin? Und was gibt es dazu weltweit in Studien, in Projekten, in ähnlichen? Und dann ja angefangen zu programmieren, Bochumer Institut für Technologie da hinzugezogen, die Machine Learning Spezialisten, erste KI-Leute und dann ja erhoben, verprobt, mit den Gründerkreisunternehmen geeicht, immer näher ran, immer schärfer, bis wir dann eigentlich so weit waren, dass wir eine hohe wissenschaftliche Validität daneben hatten. Das ist ja auch immer wichtig. Aber noch viel wichtiger war ja am Ende, dass es praxisorientiert ist, dass es was bringt. Und dass die Zahlen dann auch wirklich belastbar sind. Dass ich weiß, wenn ich hier, sag mal, 7 Millionen Präsentismuskosten habe, dann mag es jetzt 6,5 sein oder 8,5. Also auf den Euro genau kann man es nie rechnen. Aber es sind nicht 1 und es sind nicht 20. Also dass das und das auf einmal die Augen öffnet, weil auf einmal immer klarer wurde, was wir ja auch schon immer regelmäßig auch hier in den Folgen haben, die Fehlzeiten sind nur die Spitze des Eisbergs. Und der Rest, was drunter liegt, das war eigentlich bisher immer eine Blackbox.
Dann haben wir die Spexa erst gegründet. Das ist ja das Interessante, was ja auch, glaube ich, kaum jemand weiß. Die Akademie Kraftwerk war sozusagen die Basis als Grundlage mit der ganzen
Trainingscamp.
Ja, ne? Das unser Trainingscamp, das war noch die Garage, wobei wir dann auch nach der Gründung noch ein bisschen in der Garage geblieben sind, weil wir schon wussten, so naja, das ist heiß, das Thema. Ja. Also wenn das einer uns in der Frühphase wegnimmt, dann ist es weg. Und deswegen haben wir auch wirklich lange gewartet damit. Wir haben die Spexa gegründet, wir haben dann wirklich mit sehr vielen vertrauten Personen gesprochen, weil wir auch immer gesagt haben, hey, wir entwickeln das Instrument, das wollen wir weiterentwickeln, aber wir werden keine Riesen-Company machen, die auch alle Dienstleistungen am Ende umsetzt. Wir haben gesagt, wir wollen mit Partnern in der Beratung arbeiten. Das heißt, da von Anfang an ja auch gesagt, wer traut sich das zu, wer hat Lust darauf, das mitzugehen. Dementsprechend Trusted Partner geschult, wo noch gar nicht das Instrument überhaupt im Rollout war. Trusted Partner heißt Partner, die sozusagen in der Implementierung des Systems helfen, die dem Unternehmen bereitstehen, dann in der gesamten Projektsteuerung und so weiter. Und natürlich auch unser Netzwerk dann angetriggert, zu sagen, hey, wenn es um Dienstleistungen nach hinten rausgeht, seid ihr bereit, euch auch, ich sag mal, dem Prinzip Wirksamkeit, Effizienz und so weiter, ich sag mal, zuzuordnen, ja, zu sagen so, hey, es geht nicht mehr darum, nur einfach Dinge zu machen, damit Sachen gemacht werden, sondern es geht darum,
ob muss sich ich daran freuen, wenn viele teilnehmen?
Ja, na klar, klingelt dann auch der Beutel. Aber am Ende klingelt der länger und es ist für alle viel besser und die meisten wollen es ja auch, wenn wirklich Wirkung erzielt wird. Und da können wir auch sagen, da trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen bei einigen. Aber auch da wussten wir, wir können da auf die große Menge zählen. Und das hat uns dann ja am Ende das super Gefühl gegeben zu sagen, wir gründen jetzt hier die neue Company, die Spexa. Die Akademie Kraftwerk bleibt ein Teil, die Ausbildungen sind weiter wichtig, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja auch weiter ausbilden in Richtung der Personen, die den BAI nutzen, viel mehr, also da eher so unseren Schwerpunkt drin sehen, Führungsthemen und so weiter. Aber das fand ich also rückblickend auch nochmal interessant, jetzt ist ja die Spexa gerade mal 3,5 Jahre alt, seit 2023, also Ende 2023 ja auch erst der BAI im Rollout, ne, so. Und wenn ich mir das überlege, klingt jetzt vielleicht für manche auch schon irgendwie, na gut, ist ja schon fast 1,25 Jahre. Aber was seitdem passiert ist.
Na, das waren natürlich auch die spannendsten Momente, als es dann auf einmal von der Garage in die mitten ins Leben ging. Die ersten Erhebungen nach den Gründerkreisunternehmen und wie man dann in die Gesichter der unternehmensverantwortlichen Geschäftsführer oder Betriebsräte sah und als wir dann die ersten Reports präsentiert hatten und denen einfach die Kinnlade runterfiel nach dem Motto, wie kann es sein, dass ihr, die nie einen einzigen Schritt in unser Unternehmen reingemacht habt, so genau über das alles Bescheid wisst und das Unternehmen zehnmal besser kennt als wir selbst. Und ich glaube, das war dann die richtige Antwort. Das kommt ja nicht von uns, das kommt von euren Mitarbeitenden. Am Ende haben wir quasi das System, die Struktur geschaffen, damit das in strukturierter Form und auch in quantifizierter Form alles erkennbar wird. Aber es ist ja nicht unsere Einschätzung über euer Unternehmen, es ist das, was aus dem Innersten eures Unternehmens kommt. Die Stimme der Mitarbeitenden. Ja, und das war, glaube ich, der erste wirkliche Erfolgsmoment, den wir da gehabt haben, dass es funktioniert, dass es angenommen wird. Dann kamen ja auch kleine bis große Unternehmen, ja von Startups bis Biotech, Verkehrsbetriebe, Logistik, Handel, Pharma, bis jetzt, wo die ersten Konzerne auch damit arbeiten. Und ich glaube, der zweite große wichtige Punkt war dann, wenn die Zweitmessungen kamen und man tatsächlich genau sehen konnte, was hat sich, und das ist ja mir auch Sinn und Zweck. Es geht ja nicht nur darum, Kennziffern zu haben, es geht darum, eine Basis zu haben, um Dinge zu verändern. Und wenn man dann gesehen hat, bei den Unternehmen, da hat sich richtig was verändert und auch messbar in den Zahlen und auch in wirtschaftlichen Zahlen, und man konnte verstehen, warum. Ich glaube, das war dann wirklich, da war der Kreis dann geschlossen. Und ich glaube, da erst haben wir auch das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt, das funktioniert richtig.
Ja, ich kann mich da an viele Beispiele erinnern. An ein Beispiel, ich glaube, wir hatten es an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt, wo es darum ging, wo ein Unternehmen eben auch dann nicht gehandelt hat. Mhm. Und wir dann eine Wiederholungsmessung, ne, 3 Monate später, wo wir dann gesehen haben, es traf wirklich das ein, was prognostiziert war. Wo dann wiederum der Aufsichtsrat sich eingeschaltet hat und gesagt, wieso hat ihr denn nicht gehandelt? Es war doch eigentlich offensichtlich. Das war ein Beispiel, wo ich damals schon so die diese Macht auch dieses Instruments dann so gesehen habe. Aber auch jetzt viele positive Beispiele, wo man sieht, da entwickelt sich innerhalb von einem Zeitraum von teilweise sehr kurzfristig über wenige Leistungen, wenige Workshops, wenn es um Führung geht zum Beispiel, wo man sofort auch schnell etwas kippen kann, eine Stimmung kippen kann, wo man dann sieht, in einer Gruppe wurde was gemacht, in der anderen nicht, und man sieht, was das für einen Effekt hat in der einen Gruppe und in der anderen eben nicht. Aber eben auch langfristige Messungen, wo dann wirklich sich die Indizes jetzt, wie wir auch teilweise in einzelnen Berichten ja auch schon vorgestellt haben, um 10 Punkte oder mehr verbessert haben, wo sich die Produktivität verbessert hat. Und wir berichten ja jetzt auch immer mehr über diese Beispiele. Also dann, wie du sagst, das, was man dann gemacht hat, hatte einen Sinn auf einmal, und es war auch präzise und es war ausgerichtet auf, dass sich da am Ende wirklich auch ein echter Zustand verbessert, den man dann messen kann. Da bin ich total happy, dass das passiert, weil, jetzt geht's ja unglaublich schnell. Konzerne, mit denen wir sprechen, die ja gerne auch mal warten, ne? So 1-2 Jahre, lass die mal machen und dann gucken wir mal, ob sie dann noch da sind.
Ja, kann man ja nicht verübeln.
Kann man niemandem verübeln, absolut.
Aber richtig. Ich denke, nach jetzt etwa 100 BHI-Einführung sind wir da, um zu bleiben, und doch stehen wir da, glaube ich, ist das ganze Thema erst richtig am Anfang und wird jetzt hochskalieren, weil wir am Ende ja auch bei jedem Mal sehen, wie viel Potenzial da drin steckt, eben auch für die Unternehmen aus eigener Kraft, richtig nochmal Reserven zu heben. Es bleibt eine kommunikative Herausforderung. Wir haben dann ein Stück weit auch Neuland betreten. Es ist nicht BGM. Es ist jetzt auch nicht Organisationsentwicklung. Es ist ein bisschen HR-Tech. Die psychische Gefährdungsbeurteilung läuft nebenbei einfach mit. Es sind also unterschiedliche Bereiche im Unternehmen, die eigentlich betroffen sind, und es ist am Ende auch ein Top-Management-Thema, da wirklich klar zu machen, was da damit eigentlich passiert, dass man damit eine Datengrundlage in dem Unternehmen verankert, die eine Sichtbarkeit gibt, eine Handlungsfähigkeit ermöglicht, eine wirkliche tiefgreifende Veränderung, die eine Führungskräfteentwicklung mit sich bringt, ganz nebenbei. Und die einem und dem eigentlich erlaubt, immer besser und besser zu werden, und eben von einem Bauchgefühl handeln hin zu einem rationalen, gezielten, ROI-getriebenen Interventionsmanagement, was ja in allen anderen Bereichen gang und gäbe ist. Das ist etwas, was mich so, als wir näher angestiegen sind, so überrascht hat, weil ich kenne ja nun, ob es Marketing, CPO-Berechnungen sind, ob es Stockmanagement, ob es KPIs sind in anderen Bereichen, dann Controlling. Es wird ja in den Unternehmen mittlerweile unglaublich präzise und genau gearbeitet. Ja, und dieses Thema, die Ressource der Mitarbeitenden, das lag komplett brach.
Ja, die Ressource Mensch war immer, ist immer so wahrgenommen worden, naja, sie ist ja da.
Hat sich keiner auch so richtig herangetraut. Vielleicht auch das Gefühl, es sind ja genügend Daten. Ja. Und ich kann dir immer neue reinholen.
Was haben wir da schon für Sprüche gehört? Wenn dann keiner da ist, dann fahre ich wieder nach Rumänien, lade den Bus wieder voll und habe wieder neue Mitarbeiter. Ne? Also die Sache ist, naja, sie sind vielleicht da, aber sie sind nicht richtig da. Und das spüren, glaube ich, viele Unternehmen jetzt heute. Oder sie sind auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Oder sie fehlen einfach häufiger und dann ist es schwarz auf weiß.
Ja.
Und ich glaube schon, dass sich da grundsätzlich diese Wahrnehmung des Themas Ressource Mensch, ist ja eigentlich auch gruselig, eine Ressource, aber es ist nun mal so, wenn man sie so pflegen würde, wie wir schon mal an einer anderen Stelle gesagt haben, wie Maschinen, wenn man sie so gut ölen würde,
ja.
Oder auch so viel investieren würde in sie wie in, ich sag mal, in Software-Updates. Und das tut man ja auch präventiv, da wartet man ja auch nicht erst, bis die Bugs drin sind. Naja, es ist alles so logisch und simpel und einfach zu erklären, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich einfach der Kasus Knactus, man muss es sehen.
Man muss sehen und muss im eigenen Unternehmen erfahren.
Dann
und dann gibt es auch einen Aha-Effekt. Ich finde jetzt sehr spannend und damit kommen wir auch so ein Stück weit ja auch zum Schluss unserer kleinen Spexer-Story, dass diese Themen, die wir doch ursprünglich von sehr operativen, unternehmensverbesserten Perspektive gestartet haben, auf einmal mehr und mehr sich kreuzen mit volkswirtschaftlichen Themen, sprich erstmal das Thema Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel auf einmal. Das ist das eine große Thema, 4 bis 5 Millionen Arbeitskräfte, die strukturell fehlen werden in 2030, wo sollen die herkommen? Und auch in der Debatte, Mensch, über die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft hier in Deutschland. Also diese Themen, sind wir ein Volk geworden, was nicht mehr fleißig ist, 4-Tage-Woche möchte, Work-Life-Balance möchte und letztendlich auch gar nicht die Zeichen der Zeit erkennt, wenn es darum geht, hier wieder richtig anzupacken oder auch nicht. Und da sagen die Daten eben sehr viel und die Erkenntnisse, die wir ja immer einmal jährlich auch darstellen, aus allen Daten und darüber berichten, die geben einen anderen Blick auf diese öffentliche Debatte, die gerade geführt wird. Da geht es ja darum, hier wieder uns einen Ruck in die Wirtschaft reinzukriegen, mit verschiedenen Mitteln, um hier aus dieser stagnierenden, immerhin wächst die Wirtschaft jetzt wieder, aber minimal, aber davor war ja Stagnation oder Rezession, wieder richtig nach vorne zu gehen. Und es kommen ja Bugwellen, Riesewellen an weiteren Veränderungsdruck über das Thema KI jetzt auf uns zu, da wird ja kein Stein auf dem anderen bleiben, da werden strukturell ganze Branchen sich verändern, Arbeitsplätze massiv wegfallen, neue entstehen. Und da die Menschen nicht mitnehmen oder nicht mitnehmen zu können, ja, damit fährt man gegen die Wand.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort.
Ja, gut. Also,
wollen wir lieber
positiv mit dem
genau. Ende.
Also wir sagen, das Glas ist ja halb voll oder halb leer, wir sehen es halb voll. Also es gibt da unglaublich viele Chancen, die man mit mehr Wissen, mit mehr Erkenntnis ergreifen kann. Und wo alle, die mit nah und fern mit diesem Thema zu tun haben, hier wirklich die Gelegenheit haben, hier richtig was voranzubringen.
Ein noch besseres Schlusswort, nämlich positiv gesehen.
Genau. Oder?
Ja, so sehen wir das.
Und dann schließen wir wieder, indem wir sagen, kommt bis nächsten Montag.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in die Spexer. 25 Jahre Rückblick. Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.